und er befreit von jedem Fluch. Amen. Preist dem Herrn. Ihr Lieben, wir sind im Psalm 23, ein Psalm Davids, und unser Ziel ist ja heute, dass dieser Psalm ein Psalm von dir wird, dass es dein persönlicher Psalm wird, und ich möchte ihn gerne nochmal mit euch gemeinsam lesen. Psalm 23, ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er führt mich in Pfaden der Gerechtigkeit, um seines Namens willen. Und auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Nur Güte und nur Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens, und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Amen. Sag nochmal Amen. Das ist mein Psalm. Wir haben letzte Woche mit Bruder Winston und ich, wir haben dann unsere Krawatte angehabt und wir haben über die Wege der Gerechtigkeit gesprochen, um seines Namens willen. Präsenzorientierte Leitung. Und ich möchte heute den ersten Teil des Verses 4, und Christine wird dann nächste Woche über den zweiten Teil, Vers 4, nämlich über göttlichen Trost sprechen. Und ich möchte heute darüber sprechen, wie kann ich göttliche Leitung empfangen mitten im Tal des Todesschattens. Wer schon mal das Tal des Todesschattens durchschritten hat, ich bin einer davon. Ich habe am 21. Dezember 2018 habe ich mein Todesurteil empfangen von der Uniklinik Bonn. Da haben sie mir gesagt, 3 Jahre noch und dann sind sie unter der Erde. Und ich sage dir, im Tal des Todesschattens ist es laut. Da ist es laut. Da sprechen nicht so unbedingt äußerliche Stimmen, sondern innerliche Stimmen, Stimmen der Angst, die zu dir sprechen. Und meine Frage heute, die ich gern mit dir heute besprechen möchte, ist, wie können wir die Stimme des Vaters, seine liebende Stimme, hören in all den Stimmen der Ängsten, in all den Stimmen des Traumas, wie können wir seine Stimme hören? Wie übe ich Leitung aus? Im Tal des Todesschattens ist es nicht nur laut von den inneren Stimmen. Im Tal des Todesschattens habe ich meine Orientierung verloren. Und wie kann ich Orientierung finden, wenn ich keine Orientierung habe? Als Bruder Winston und ich vor ein paar Wochen beim Ranger Camp waren, da war es nachts total dunkel. Ne? Und meine größte Sorge war, wow, was mache ich, wenn es nachts dunkel ist und ich muss auf Toilette? Ne? Ich habe einen Trick gemacht. Ich habe ab 17 Uhr nichts mehr getrunken, ne? Damit ich die ganze Nacht in meinem schönen Bett bleiben konnte. Ne? Oder Bett war es ja nicht, war ja eine Luftmatratze. Ne? Aber Bruder Winston, der hatte dann diesen Trick nicht gemacht und da hat er mir erzählt, Mario, ich habe meine Lampe zu Hause vergessen und dann war es stockdunkel und ich konnte den Weg zur Toilette nicht finden, nicht wahr? Aber ich war gut ausgerüstet, ich bin zum Ranger Camp gegangen mit einem Riesenkoffer und 3 Kisten voll mit Moskitonetzen. Ich hatte 3 Schlafsäcke und ich hatte auch 3 Lampen. Und eine habe ich dann Bruder Winston gegeben. Vielleicht Bruder Afshar, wenn wir mal ganz kurz die Scheinwerfer ausmachen. Und im Tal der Finsternis, da gibt es ein Licht. Dieses Licht habe ich dann Bruder Winston gegeben für die nächste Nacht. Und sein Wort, seine Gegenwart, seine Präsenz ist das Licht im Tal des Todesschattens. Und was wir auch gelernt haben, ist Kompass. Wir haben dann eine Kompassprüfung gemacht. Wir können, oder Afshar, jetzt können wir das Licht wieder ausmachen, wieder anmachen. Das war jetzt so ein bisschen zeitversetzt, aber ihr wisst schon, was ich sagen wollte. Und wir haben unter der Erde etwas, das nennt man Magnetfeld. Und dieses Magnetfeld ist immer gleich. Du kannst es nicht sehen, aber du kannst Orientierung finden mitten in der Orientierungslosigkeit. Und was wir gesagt haben letzte Woche, Gott leitet dich durch seine Präsenz, durch seine Gegenwart. Gott hat dir nicht eine Straßenkarte in die Hand gegeben und hat gesagt, so, ich verabschiede mich dann für die nächsten 30, 40 Jahre, wir sehen uns dann wieder im Himmel, nicht wahr? Und jetzt kommen wir irgendwie klar und dann versuchen wir irgendwelche Coaching oder Beratungsseminare zu gehen und versuchen irgendwie unseren Weg zu finden. Gott sagt, ich bin der gute Hirte. Ich bin bei dir. David sagt, im Tal des Todesschattens fürchte ich mich nicht, denn du bist bei mir. Das ist präsenzorientierte Leitung. Nicht nur in den Pfaden der Gerechtigkeit, das haben wir letzte Woche besprochen, sondern auch dann, wenn wir unsere Orientierung verloren haben. Auch dann, wenn die inneren Stimmen des Todes sind, Gott ist bei dir. Amen. Und er leitet dich durch seine Präsenz. In Johannes 10, Vers 4 heißt es, er ist der gute Hirte. Er geht seinen Schafen voran und seine Schafe kennen seine Stimme. Wie können wir die Stimme Gottes erkennen in so vielen Stimmen um uns herum? Und wenn wir die Nachrichten hören und all diese schlechten Nachrichten, ich weiß nicht, ob du auch die letzten Nachrichten gehört hast, und wir sagen, wie wird es werden? Ich war gestern auf einer Hochzeit, auf einer Perlenhochzeit, und dann sagte jemand auch zu mir, wie wird das werden, Herr Pastor? Wird Russland jetzt Deutschland einnehmen und all diese Sachen? Und ich darf mich ja politisch nicht äußern, aber eins habe ich gesagt, ganz egal, was passiert, ganz egal, wie schlecht die Nachrichten werden, Jesus ist bei uns. Amen. Er leitet uns mitten in der Nacht unseres Lebens. Römerbrief 8, Vers 14. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden. Wer möchte gerne durch den Geist Gottes geleitet werden heute Morgen? Das sind doch mindestens drei Hände. Amen. Weißt du, wie wir Leitung durch den Heiligen Geist empfangen? Das sind die Söhne Gottes. Ich füge hinzu, und die Töchter Gottes. Wie kann ich Leitung empfangen, indem ich vielleicht noch auf noch 12 Management-Seminare oder Life-Coaching-Seminare gehe? Nein, wir werden Söhne und Töchter Gottes. Wir haben eine Beziehung zu Gott. Er ist nicht nur der ferne Gott irgendwo im Himmel, irgendwo am Ende der Welt. Er ist dein Daddy. Jesus hat gesagt, so sollen wir zu unserem Gott sprechen, aber wir sollen sagen, Papa, Papi, Gott ist unser Vater. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, bist du eine Tochter Gottes? Bist du ein Sohn Gottes? Bist du von Neuem geboren? Hast du eine erneuerte Beziehung zu Gott? Ist er dein Vater? Dann darfst du heute ein Kind Gottes werden, von Neuem geboren werden. Das geschieht jedes Mal, wenn wir Jesus in unser Herz einladen, werden wir von Neuem geboren, bekommen wir eine neue Beziehung zu Gott. Wir folgen nicht einer Religion, wir folgen Jesus Christus. Ich möchte heute über drei verschiedene Wege sprechen. Aus dem Tal deiner Finsternis, aus dem Tal des Todes, durch das du vielleicht gerade gehst, und dann den vierten Weg darüber hinaus. Und werde versuchen, mich auch an die Zeit zu halten. Das Erste, was mir auffällt, in dem Vers 4 heißt es, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens. Das ist die erste Aussage. Das heißt, Christen gehen auch manchmal durch schwierige Wege. Gott hat nicht gesagt, jetzt bist du Christ, jetzt hast du keine Probleme mehr. Jetzt brauchst du nicht mehr zu fürchten, dass irgendwelche Probleme oder dass du durch schwierige Zeiten gehst. Nein, als Christen gehen wir manchmal durch Wege der Finsternis. Das ist die erste Aussage. Aber die zweite Aussage ist, ja, ich gehe durch Schwierigkeiten, ich gehe durch vielleicht Täler der Finsternis, aber ich fürchte mich nicht. Amen. Da gibt es einen Weg, dass wir unsere Furcht überwinden können. Heißt das, dass wir keine Furcht mehr haben dürfen? Nein, das heißt es nicht. Selbst Jesus hatte Furcht. Jesus hatte Furcht im Garten Gethsemane. Aber er hat diese Furcht überwunden. Und er hat eine Begegnung mit seinem Vater gehabt. Und er hat seinen Weg durch sein Todestal hat er beschritten durch die Gegenwart seines Vaters. Nun, ich möchte zu dem ersten Weg kommen. denn jeder Mensch sucht Orientierung. Nicht nur wir Christen. Ich war gestern, wie gesagt, bei einer Hochzeit, letzte Woche war ich bei einer Hochzeit, da waren nur Atheisten, nur Ungläubige. Ich habe mich mit vielen, vielen Menschen unterhalten. Ich liebe es, mit Atheisten zu sprechen. Und auch sie suchen Orientierung. Jeder Mensch sucht Orientierung. Und sei es in den Entscheidungen, die wir beruflich zu treffen haben. Sei es finanzielle Entscheidungen, die ich zu treffen habe. Existenzängste, durch die wir gehen. Wie kann ich Sicherheit finden? Wie kann ich die richtigen Entscheidungen treffen, auch in der Partnerschaft? Mit wem soll ich durchs Leben gehen? Ja? Und das ist heute Frage Nummer eins. Jede zweite Ehe wird geschieden in Deutschland. Wem kann ich vertrauen? Wem kann ich mein Herz anvertrauen? Und das Erste, was wir sehen, ist, ich nenne ihn mal den schlechten Weg, den üblen Weg, den Weg der Sünde, den Weg der Verführung. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, die so hungert nach Orientierung, nach Wegweisung. Und niemand geht mehr zur Kirche. Und warum geht keiner mehr zur Kirche, um Lebensorientierung zu finden? Weil die Kirche nicht mehr den Anspruch hat, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Warum predigt das die Kirche nicht mehr? Weil, Bruder, das ist intolerant. Ne? Wir sagen, alle Wege führen nach Rom, alle Wege kannst du zu Gott, durch alle Wege kannst du zu Gott kommen. Aber manchmal, ihr Lieben, und tut mir leid, wenn ich manchen jetzt auf die Füße trete, aber ich glaube, Gottes Wort ist auch ein bisschen intolerant. Und nicht nur ein bisschen, sondern absolut intolerant, weil Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Amen. Und ich glaube, dass Jesus heute hier ist und glaube, dass wenn Menschen heute hier sind, die Fragen haben in ihrem Leben, wie kann ich Orientierung finden? Jesus führt dich auf den guten Weg. Amen. Und ich glaube, dass Jesus heute sprechen wird. Aber die Zeitungen sind voll und das Internet ist voll mit Angeboten für Wahrsager, für Befragung von Totengeistern. 3. Mose 19, Vers 31 spricht, ihr sollt euch nicht zu den Totengeistern und zu den Wahrsagern wenden. Ihr sollt sie nicht aufsuchen, euch an ihnen unrein machen. Ich bin der Herr, euer Gott. Und wenn du so ein bisschen schaust, Konrad Adenauer war bekannt dafür, dass er zum Orakel von Rhein ging. Das war eine Wahrsagerin, die ihr Haus am Rhein hatte. Er ging regelmäßig vor schwierigen Entscheidungen. Konrad Adenauer hatte wichtige Entscheidungen zu treffen. Er war erzkonservativer Katholik, aber seine Entscheidung holte er bei einer Wahrsagerin. Wie traurig ist das? Und weißt du, Gottes Wort sagt, wenn wir uns einlassen auf Wahrsager, wenn wir uns einlassen auf Totengeister, das ist so, wie wenn du einen Kompass nimmst und einen Magneten drunter hältst, dann fängt nämlich dein Kompass an zu drehen. Dann hast du keine Orientierung mehr. Weil wenn der Teufel hineinspricht in dein Leben, dann bist du nur noch am Durchdrehen und verlierst deine Orientierung. So war es auch mit Saul. Auch Saul hatte einen langen Weg von Gottes Gegenwart in die Gottlosigkeit und zum Schluss ging er zur Wahrsagerin und sein Leben wurde erfüllt mit Furcht, mit Todesfurcht. Und letztendlich war es ein Weg der Selbstzerstörung. Aber wenn du diesen Weg auch hinter dir hast, dann möchte ich nichts sagen, du bist verurteilt. Jesus verurteilt niemanden, Jesus befreit. Amen. Und wenn du heute gekommen bist und mit einem Geist der Furcht oder der Todesfurcht oder verflucht bist, Jesus ist am Kreuz gestorben, er ist zum Fluch geworden für dich, dass du frei werden kannst durch seine Liebe und durch seine Kraft. Sein Blut ist heute noch wirksam. Amen. Nun, was ist die Medizin gegen Todesangst im Tal des Todes? Und das hört sich jetzt paradox an, was ich sage. Die Medizin gegen Angst ist Furcht. Das muss man erstmal so über die Zunge zergehen lassen. Angst entsteht, wenn wir uns von Gott entfernen. Wenn wir uns einlassen mit den falschen Mächten, mit den falschen Energien. Aber Furcht ist die Gottesfurcht. Was ist der Unterschied zwischen Angst und der Furcht des Herrn? Im Psalm 34, Vers 2 lesen wir davon. Die Übertretung, oder man kann auch übersetzen, die Sünde, spricht zu dem Gottlosen im Inneren seines Herzens. Wenn Christen über Sünde sprechen, oder Muslime über Sünde sprechen, wenn nun mal jemand fragt, was ist Sünde, dann wird gesagt, ja, rauchen, trinken, lügen, stehlen, das ist alles richtig. Das sind die Früchte der Sünde. Aber Sünde ist wie ein Virus. Ja, letztens hatten wir ein Kind hier bei uns bei den Bersern und sie hat ein Virus und sie hatte so starkes Fieber, dass sie sogar ohnmächtig geworden ist. Das heißt, da ist etwas in uns, eine Kraft, die uns beeinflusst. Und das heißt hier sogar, dass Sünde eine Stimme hat, dass Sünde zu uns spricht. Nun so sagst du vielleicht, Pastor, das ist aber schade, ich bin doch jetzt Christ geworden, ich möchte keine Versuchung, ich möchte keine Probleme mehr haben. Muss ich dich leider entmutigen oder leider ernüchtern, das ist das bessere Wort, leider werden wir Versuchungen haben bis zum Ende unseres Lebens. Da hat jetzt keiner, noch einer hat Abend gesagt, ja, der ist schon erfahren. Ja. Das heißt also, wenn wir Christ sind, bis zum Ende unseres Lebens werden wir Anfechtungen und Versuchungen haben. Aber die gute Nachricht, es gibt einen Weg zu siegen über unsere Versuchung. Amen. So, was ist der Punkt? Wie übernimmt die Stimme der Sünde unser Leben, unser Denken, unser Reden, unsere Handlung und letztendlich auch unsere Resilienz? Wir lesen weiter. Die Übertretung spricht zum Gottlosen im Inneren seines Herzens. Es ist keine Furcht Gottes vor seinen Augen. Das ist schon mal schlecht. Denn es schmeichelt ihm in seinen Augen, seine Sünde zu vollbringen, Hass zu üben. Unheil und Betrug sind die Worte seines Mundes. Er hat es aufgegeben, verständig zu handeln, Gutes zu tun. Unheil ersinnt er auf seinem Lager. Er betritt den Weg, der nicht gut ist. Böses verschmäht er nicht. Hier sehen wir die vier Schritte, wie Sünde dein Leben übernehmen will. Nummer 1, deine Gedanken. Sünde spricht in deinen Gedanken und prägt deine Gedanken. Nummer 2, du fängst an zu reden, das, was du glaubst. Nummer 3, du gehst auf dem Weg, der nicht gut ist. Das heißt, du setzt deine Gedanken in die Handlung um und letztendlich, du kannst dem Bösen nicht widerstehen. Was wir brauchen, ist die Furcht des Herrn. Die Furcht des Herrn, wir lesen davon in Sprüche 9, Vers 11 bis 18. Das ist die Kraft, die die Todesangst überwindet. So paradox das klingen mag. Da heißt es, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang und die Erkenntnis des Alleinheiligen ist Einsicht. Denn durch mich werden zahlreich deine Tage und es mehren sich dir die Jahre des Lebens. Wenn du weise bist, so bist du weise für dich. Und spottest du, so musst du allein es tragen. Und jetzt kommt's. Frau Torheit. Wer ist Frau Torheit? Das ist der Weg der Verführung. Das ist der Weg der Sünde. Frau Torheit ist leidenschaftlich im Verführen. Sonst kann sie nichts. Und sie sitzt an der Tür ihres Hauses auf einem Sitz auf den Höhen der Stadt, um einzuladen, die des Weges vorübergehen, die gerade halten ihre Pfade. Das sind wir. Wir versuchen, den geraden Pfad, den Weg der Gerechtigkeit zu gehen. Wer unerfahren ist, auf Deutsch, wie sagt Pastor Bill, Dummkopf. Ne? Wer ein Dummkopf ist, der kehre ein bei Frau Torheit. Wer ohne Verstand ist, zu dem spricht sie. Gestohlenes Wasser ist süß, heimliches Brot schmeckt lieblich. Und er weiß nicht, dass dort die Schatten sind. In den Tiefen des Scheol ihre Geladenen, das sind die Sprüche Salomos. Das heißt, da ist ein Kampf in deinen Gedanken. In deinen Gedanken wird dieser Krieg entschieden. Das, was du denkst, regiert über deine Entscheidungen, regiert über dein Handeln, regiert über deine Resilienz, inwieweit du mächtig bist, auch Verführung zu besiegen. Und ich hatte letzten Dienstag hatte ich einen Krankenbesuch, bin in die Psychiatrie nach Berlin gefahren, habe einen lieben Freund besucht und bin dann zurückgefahren, habe dann meine Frau angerufen von Magdeburg. Ich habe gesagt, Schatz, ich bin so schnell unterwegs, ne? Manchmal fahre ich auch ein bisschen schneller, aber nur wenn es erlaubt ist, Amen, weiß ich mehr. Und sage, ich werde schon um 11 Uhr in meinem Bettchen liegen und mein Haupt auf mein schönes Kissen legen im Sauerland Hotel. Da hatten wir BFP-Konferenz. Und dann bei Garbsen in der Nähe von Hannover hatte ich dann einen Platten, nicht wahr? Das habe ich nicht gemerkt. Das habe ich nur gemerkt, weil mein Auto hat geblinkt. Da war eine Warnblinkanlage, Reifendefekt. Früher hatte ich das nicht, als ich noch meinen alten Golf fuhr, nicht wahr? Da wäre ich wahrscheinlich irgendwie verunglückt, vielleicht hätte mich sogar noch überschlagen mit der Geschwindigkeit, mit der ich gefahren bin. Aber jetzt habe ich eine Warnblinkanlage. Achtung! Halt an! Fahr rechts ran! Gott sei Dank habe ich das auch gemacht, nicht wahr? Und du hast eine innere Stimme und das nennt die Bibel die Furcht des Herrn. Das ist unsere Warnlampe. Sie ist aber nur ganz klein. Du kannst sie auch ignorieren. Du kannst sagen, warum soll ich da drauf gucken? Das ärgert mich jetzt, ne? Ich gucke jetzt auch nur auf die Straße. Oder dann gibt es noch eine andere Warnlampe, die sagt, kein Öl mehr. Ne? Und du kannst damit sogar nach Hause fahren, aber dann ist dein Motor Schrott, ne? ganze Auto wegschmeißen. Das heißt, Gott hat dir eine Warnlampe gegeben, das ist die Furcht des Herrn. Und wenn diese Warnlampe blinkt, brauchst du nur eins machen. Stopp, ich halte an, ich mache die Motorhaube auf und ich schaue auf mein Leben und sage, Gott, ich ruf den ADAC. Habe ich dann auch gemacht, habe den ADAC angerufen und die haben gesagt, sorry, wir können Ihnen nicht helfen, weil Sie haben nur Platten, können wir Ihr Wagen leider nicht abschleppen nach Bonn und leider haben wir auch keinen Leihwagen, wir können Ihnen nur anbieten ein Hotelzimmer. Dann haben sie eine Stunde Hotels angerufen in Hannover, die hatten aber eine Notlandung auf Hannover Airport, alle Hotelbetten waren weg. Dann hat der ADAC-Mann, der gelbe Engel, hat mich in sein Auto gepackt und hat mich nach Hause gefahren und ich durfte im Bett seines Sohnes schlafen. Das war mein gelber Engel, Dienstagnacht um 2:30 Uhr, nicht wahr? Das heißt, wenn deine Warnlampe leuchtet, ja, halt an, ruf an den ADAC oder nimm die göttliche Telefonnummer. Kennst du die göttliche Telefonnummer? Psalm 50, Vers 15, 5010, das ist die ADAC-Nummer in der Bibel. Rufe mich an am Tag der Not und ich will dich erretten und ich will dich preisen. Amen, preis dem Herrn. Das heißt, die Furcht des Herrn, sie ist die Heilung auf dem ersten Weg, dem bösen Weg. Der zweite Weg, das sind die vier unsicheren Wege. Die mache ich nur ganz kurz, weil unsere Zeit läuft. Und zwar haben wir hier einmal das Vlies. Viele unserer neuen Gäste, die wissen nicht, was das Vlies ist. Unsere alten Hasen, die Bibel kennen, die wissen, was ein Vlies, ne? Was ein Vlies ist, das ist eben so eine Geschichte von Gideon. Das findest du im Buch Richter. Das war ein Mann Gottes. Gott wollte ihn gebrauchen, um sein Volk zu erretten. Ne? Das war eine Aufgabe, die viel zu groß war für ihn. Die war zu groß für seine eigene Kraft. Und ich möchte dich heute herausfordern, wenn du Gott anfängst zu dienen, wird er dir Aufgaben geben, die größer sind als du selbst. Warum? Damit wir sagen, Gott, ich brauche dich. Nicht wahr? Und er war auch so. Aber er kannte noch nicht den Heiligen Geist. Ist das nicht fantastisch, dass wenn wir Jesus haben, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir geleitet werden durch den Heiligen Geist? Amen. Ich liebe den Heiligen Geist. Aber Gideon hatte nicht den Heiligen Geist, er hatte nur ein Vlies. Und hatte das rausgelegt und dann war es eine Nacht, war das dann nass und das Gras war trocken und eine Nacht war es trocken und das Gras war nass und dann wusste er ungefähr. Und das nennt man sich leiten lassen durch ein Vlies. Als ich in England auf der Bibelschule war, da war ein Freund von mir, der hat zu mir gesagt, Mario, ich glaube, ich bin berufen als Missionar nach Peru. Ich habe sogar ein Vlies ausgelegt. Ich sage, was hast du gemacht? Ja, ein Vlies. Ich fahre nämlich heute nach Hause zu meiner Mama und wenn sie mir Spiegelei und Bratkartoffeln macht, dann weiß ich, Gott hat mich berufen als Missionar nach Peru. Ich sage, was ist los? Davon machst du das abhängig von Bratkartoffeln und Spiegelei? Was machst du, wenn du Bratwürstchen und Sauerkraut bekommst? dann gehst du als Missionar nach Bayern oder was, nicht wahr? Das heißt also, ein fließender, unsicherer Weg. Ne? Warum zu den Bratkartoffeln gehen, wenn du den Heiligen Geist hast? Amen, preis dem Herrn. Oder dann haben wir Umstände. Erleitet werden durch Umstände. Ich nenne das auch so die Umstandschristen. Ne? Es gibt so positive Umstandschristen und negative Umstandschristen. Positive Umstandschristen, die sagen, nur wenn alles bei mir glatt läuft, ne? Wenn die Kasse stimmt, wenn mein Konto stimmt, wenn meine Frau nett zu mir ist, ne? Und ich Erfolg habe auf all meinen Wegen, dann weiß ich, dass Gott mit mir ist. Nicht wahr? Aber das ist nicht das, was die Bibel uns verspricht. Ne? Jakobus sagt, wir sollen sogar uns freuen, wenn wir versucht werden in allen Dingen. Wer freut sich schon bei Schwierigkeiten? Aber Jakobus sagt, das Leben eines Nachfolgers Jesu ist manchmal mit Widrigkeiten verbunden. Und trotzdem ist Gott mit uns. Sagt keiner Amen. Das wusste ich auch, nicht wahr? Jetzt sagt er Amen. Über Preis und Herrn. Und dann gibt es so Negativumstände, Christen, das sind, die sind eher da in der Ecke, nicht wahr? Das sind so Leute, die sagen, wow, wenn alles gegen mich ist, wenn alle meine Kollegen, selbst wenn alle Mitglieder in der Gemeinde gegen mich sind, dann weiß ich, dann bin ich gut unterwegs, nicht wahr? Aber mein lieber Freund, manchmal ist es nicht unbedingt ratsam, gegen den Rat und gegen den Willen aller anzukämpfen, denn nicht Umstände sollen uns leiten, Jesus leitet uns. Amen. Oder Gefühlschristen, wir werden geleitet durch Gefühle, aber ihr Lieben, Gefühle schwanken und wanken, Gefühle sind mal hoch, mal niedrig, aber Gott bleibt derselbe, nicht wahr? Als ich meine Geistestaufe empfangen habe, das war verbunden mit unglaublich starken Gefühlen. Ne, da war so ein Kribbeln. Ich weiß nicht, kennst du das? Ich glaube, ich bin der Einzige, der das erlebt hat. Ne, weil, ne, das war so ein Kribbeln, genau hier, da in diesem Bereich. Ne? Und dann mit der Zeit, wenn ich dann Jesus weiter nachgefolgt bin, dann hörte dieses Gefühl auf. Und dann habe ich gedacht, Gott ist nicht mehr bei mir, ne, weil dieses Kribbeln war nicht da. Aber ihr Lieben, wir sind nicht gefühlsorientiert, wir sind Jesusorientiert, weil Gottes Wort sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Unser Glaube ist nicht gegründet auf Gefühle, unser Glaube ist gegründet auf das Wort Gottes. Amen. Und der vierte unsichere Weg ist Bibellotto. Das kennen auch nicht unsere. Wisst ihr, was Bibellotto ist? Bibellotto ist, du schließt die Augen, nimmst deine Bibel, blätterst durch und dann mit dem Finger tippst du rein und dann spricht der Herr zu dir. Das kennen nur so unsere älteren Haudegen in der Gemeinde. Bibellotto. Dann hatten wir mal der Gründer unserer Gemeinde, der hat mir mal eine Geschichte erzählt von Bruder Müller und Bruder Kaiser. Und die liebten die gleiche Schwester in der Gemeinde. Und da war nicht so viel Schwester, da war aber nur eine. Und beide haben gebetet, Herr, gib sie mir. Ich möchte die heiraten. Und dann haben sie gebetet um die Wette. Und dann hat dann leider die Schwester sich verlobt mit dem Bruder Kaiser. Und der Bruder Müller war ganz, ganz traurig und hatte gesagt, Herr, warum hast du sie mir nicht gegeben? Und dann hat er Bibellotto gespielt, hat dann die Bibel geblättert, Augen zu, Finger rein und dann kam genau an die Stelle, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und da war ganz, ganz traurig und er sagt, oh Herr, ich tue Buße, ich werde nie wieder Bibellotto spielen. Dann hat er aber doch nochmal, dann hat er nämlich gefragt, Herr, wen soll ich denn jetzt heiraten? Da ist doch keine mehr. Und dann hat er nochmal, das war in einer Gebetsversammlung, da waren nicht so viele Leute da, auch nicht so viele Schwestern, dann hat er nochmal Bibellotto gespielt und dann hat er die Stelle bekommen. Und dann kam eine große Dürre. Und dann ging die Tür auf und dann kam eine ganz große, schlanke Schwester durch die Tür. Und dann hat er, wie gesagt, ich höre auf bei dieser Geschichte, weil ihr lacht selber. Ich möchte dir ans Herz legen, mach kein Bibellotto, ja? Weil wir sind berufen, die Bibel zu studieren. Amen. Und nicht Bibellotto, studiere dieses Buch, lies dieses Buch und lies es immer im Kontext. Und dann wirst du den geraden Weg, den guten Weg finden. Amen. So, das sind die unsicheren Wege. Ihr merkt, ich versuche das so ein bisschen spaßhaft zu machen, weil viele haben ja von uns auch schon ihre Erfahrungen gemacht. ja, im Tal des Todesschattens haben wir auch den guten Weg, den göttlichen Weg. Da habe ich durch den Ratschlag von weisen Vätern und Müttern. Paulus sagt, wir haben viele Zuchtmeister. Weißt du, was ein Zuchtmeister ist? Ein Zuchtmeister, der guckt dir in die Augen, der weiß genau, was sein Problem ist. Ja? Da hast du einen Fehler gemacht, da hast du einen Fehler gemacht, 6 Sätzen. Ne? Das sind Zuchtmeister. Die wissen genau, was du falsch gemacht hast. Aber das wusstest du vorher auch schon. Aber Väter, weißt du, was Väter und Mütter sind? Väter und Mütter, die haben Geduld mit dir. Und dann machst du einmal was falsch und dann nehmen sie dich trotzdem auf den Schoß und halten dich auf ihrem Arm. Weil du bist ihr Sohn, du bist ihre Tochter. Ist egal, ob du mal einen Fehler machst. Deine Beziehung ändert sich nicht. Du bleibst immer der Sohn deines Vaters. Du bleibst immer die Tochter deiner Mutter. Verstehst du, was ein Vater ist? Und Paulus sagt, wir brauchen Väter und Mütter in der Gemeinde. Menschen, die erfahren sind, die weise sind, die wissen, wie das Leben ist. Auch mal wissen, wie, dass das Leben nicht immer gerade ausgeht. Und wenn du neu im Glauben bist, im ICB, bete dafür. Sag, Herr, gib mir einen Vater, eine Mutter. Das sind Leute, die vielleicht auch schon länger mit Christus unterwegs sind, die auch schon durch verschiedene Krisen gegangen sind. Ich glaube, mein Pastor hat gesagt, folge nie einem Leiter, der nicht liebt. Ja? Das heißt, das ist diese Anspielung auf Jakob, der seine Begegnung mit dem Engel Gottes hatte. Und sagte, ich lasse dich nicht, du segnest mich, denn der auch durch seine Krisen gegangen ist. Bete dafür, dass Gott dir einen erfahrenen Vater oder Mutter gegeben hat. Und deswegen haben wir heute auch Hauskreis gefeiert, ja? Dass wir 12 Kleingruppen schon haben. Denn wir glauben, Saulus wurde aus den Sandalen gehauen durch Jesus. Das feiern wir. Aber verändert hat sich das Leben von Saulus zu Paulus. Er hat sich taufen lassen. Er hat Heilung empfangen. Er hat sich die Gemeinde angeschlossen. Sein Leben wurde verändert. Wodurch? Durch eine Begegnung mit einem 0815-Christen mit Hananias. Und deswegen sagen wir, besuch nicht nur den Gottesdienst. Lass dich ein auf Beziehung. Ja, aber Mario, Beziehung ist so kompliziert mit den Christen. Du kennst doch die Christen. Ja, ich kenne die Christen. Ich kenne noch viel mehr als du. Und ich weiß, es ist manchmal kompliziert. Aber wie kannst du Vergebung lernen, wenn du nicht verletzt wirst? Wie kannst du Gnade lernen, wenn du nicht mit schwierigen Menschen zusammen bist? Deswegen lass dich auf Beziehung ein. Geh in eine Kleingruppe. Der nächste göttliche gute Weg ist durch natürliche oder geistliche Begabung. Viele Menschen fragen, Gott, was ist meine Berufung, was ist mein Weg? Aber sie beschäftigen sich nicht mit dem Reichtum, den Gott in ihr Herz hineingelegt hat. Was ist deine natürliche Begabung? Was motiviert dich? Wir haben auf unserer Homepage, icbonn.de, haben wir einen Fähigkeitsworkshop, aber es ist eigentlich ein motivationeller Workshop. Es ist nicht so die Frage, was kannst du, sondern was motiviert dich? Klick doch mal durch und mach das mal für dich und finde raus, was ist das, was dich motiviert? Motivieren dich Menschen? Motivieren dich Informationen? Motiviert dich Kreativität? Oder Umgang mit Werkstoffen? Weißt du, wenn Gott dich zum Porsche gemacht hat, dann wird er dich wahrscheinlich nicht benutzen im Ackerbau, das Feld zu pflügen. Wenn Gott dich zum Traktor geschaffen hat, dann wirst du wahrscheinlich nicht bei Monte Carlo die Autorennen mitfahren. Verstehst du, was ich meine? Versuch herauszufinden, Gott, was hast du mir geschenkt? Was sind meine Gaben? Paulus schreibt zu Timotheus, fach an die Geistesgabe, die ich dir gegeben habe, und dann wirst du deinen Weg finden. Nummer 3, durch Prophetien. Ja, wir lieben Prophetien. Und Paulus sagt auch, wir sollen danach streben, wir sollen danach eifern, damit wir auferbaut werden. Aber Prophetie nur als Bestätigung dessen, was Gott schon zu dir gesprochen hat. Apostelgeschichte 13, Berufung von Saulus und Barnabas. Sondert mir nun Barnabas und Saulus aus zu dem Dienst als Apostel. Und dann kommt, zu dem ich sie schon berufen habe. Prophetie niemals missbrauchen als Orakel von Delphi. gehst du hin zu jemandem, der prophetisch begabt ist und sagst, kannst du mir mal bitte sagen, welchen Beruf ich ergreifen kann? Nein, wir haben eine Beziehung zum Heiligen Geist. Gott beruft uns durch eine Beziehung zum Heiligen Geist und das wird bestätigt durch Prophetie oder durch Wunder. Wir lieben Wunder, Amen, aber wir sind nicht wundersüchtig. Wir sind abhängig von Jesus, Amen. Wunder können keine ausschließliche Leitung geben, denn wir werden geleitet, auch wenn Wunder ausbleiben. So, das sind die drei Wege, der böse Weg, der Weg der Verführung, der unsichere Weg oder die vier unsicheren Wege und dann haben wir den guten Weg durch Gabenfindung, durch guten Rat und so weiter. Und jetzt möchte ich kommen zu dem weitaus höheren Weg, dem Weg, der über alle die drei anderen Wege hinausgeht. Das ist durch das Wort Gottes. Im 1. Johannes 2, Verse 13, 14 heißt es, dass geistliche Väter wachsen, indem sie den erkannt haben, der von Anfang an ist. Wie können wir Gott besser kennenlernen? Es ist durch die Kraft dieses Wortes. Im 1. Johannes 2 lesen wir, dass jeder Nachfolger Jesu durch verschiedene Wachstumsstadien geht. Es schreibt hier Johannes, ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr wisst, dass eure Sünden vergeben sind und ihr habt Gott als Vater erkannt. Ja, Kinder müssen erstmal erkennen, meine Sünden sind mir vergeben, bin befreit von meiner Vergangenheit, Gott ist mein guter Vater. Und dann geht es weiter. Dann schreibt Johannes, ich habe euch jungen Männern geschrieben. Ihr habt den Bösen überwunden, indem ihr festgehalten habt an dem Wort. Ja, das heißt geistliches Wachstum, dass wir unsere Schlachten schlagen, dass wir Versuchungen überwinden, indem wir festhalten an Gottes Wort, auch wenn es uns schlecht geht, Gottes Wort ist die Wahrheit. Amen. Aber geistliche Väter haben eine Beziehung zu Gott. Ich möchte dich fragen, kennst du Jesus? Kennst du ihn? Suchst du seine Gegenwart? Geistliche Väter werden fruchtbar, indem sie den erkannt haben, der von Anfang an ist. Und wie geht das? Durch das Wort Gottes. Josua 1, Vers 8. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Dann wirst du auf deinen Wegen, zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Gottes Wort zu lesen, zu studieren, auswendig zu lernen, und zu wiederholen. Und ich weiß, manche sagen, hast du schon wieder die gleiche Predigt? Kenne ich schon. Aber Gott sagt nicht, du sollst dieses Wort intellektuell in den Griff bekommen. Du sollst intellektuell wissen, was da drin steht, sondern das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist die Software für dein Herz. Für die, die sagen, ich bin schon gelangweilt, ich habe die Bibel schon 5-mal durchgelesen, es gibt nichts Neues unter der Sonne, möchte ich dir die Geschichte von der Kinderpastorin erzählen, die ihren kleinen Sohn hat. Er ging auch zu ihrem Kindergottesdienst und er kannte die Geschichten immer doppelt, weil er kannte sie von seiner Mama beim Einschlafen, bei der Einschlafgeschichte und dann noch im Kindergottesdienst. Und er sagte, Mama, immer die gleichen Geschichten. Ich kenne alle Bibelgeschichten von David und Goliath, von Noah und der Arche und so weiter. Ich kenne das schon seit total langweilig. Ich möchte nicht mehr zum Kindergottesdienst gehen. Ich habe deine Einschlafgeschichten, das reicht mir. Und dann hat sie gesagt, mein Sohn, hat sie ihm einen Wäschekorb, kennst du diese Wäschekörper, die so Gitter haben, also damit das Wasser da rausläuft, nicht wahr? Mein Sohn, ich gebe dir einen Wäschekorb, und du kriegst ein Bonbon von mir, wenn du den Wäschekorb voller Wasser füllen kannst. War ja unmöglich. Mission Impossible, war ja klar. Aber der Junge war so heiß auf das Bonbon, hat er gesagt, mach das trotzdem. Ist zum Wasserhahn, hat versucht, den Wäschekorb auszufüllen. ist natürlich alles rausgelaufen, war ja klar. Aber er wollte unbedingt diesen Bonbon haben. Und nach ein paar Minuten war er total frustriert, ärgerlich auf seine Mama, weil sie ihm eine unmögliche Aufgabe gegeben hat. Dann hat er gesagt, hier hast du deinen Wäschekorb zurück, Bonbon kannst du behalten. Und dann sagt sie, ich gebe dir das Bonbon trotzdem. Dann war er verwundert, dann hat sie gesagt, hast du den Unterschied gesehen von dem Wäschekorb vorher und nachher? Und dann hat er gesehen, sie hatte ihm einen schmutzigen Wäschekorb gegeben und durch seine Wasseraktion ist der ganze Staub weggewaschen worden. Und der Wäschekorb war tipptopp sauer. Und er sagte, weißt du, deswegen möchte ich gern, dass du die Bibelgeschichten doppelt und dreifach hörst. Manchmal ist es so, wir hören Gottes Wort und haben es wieder vergessen. Manchmal ist es so, wir machen morgens unsere stille Zeit, wahrscheinlich bin ich der Einzige hier im Raum, und abends wissen wir nicht mehr, was wir gelesen haben. Geht nur mir so, euch natürlich nicht, nicht wahr? Manchmal ist es so, wir gehen in eine Predigt und haben es schon tausendmal gehört und schalten ab. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass du das Wort Gottes intellektuell abspeicherst und sagst, kenne ich alles. Sondern Gottes Wort ist lebendiges Wasser für unser Herz. Jedes Mal, wenn Gottes Wort durch uns hindurchfließt, selbst wenn du es vergisst, wird dein Herz gereinigt, wird dein Herz ausgerichtet und du empfängst Richtung und Leitung für dein Leben. Selbst in den Extremsituationen, wo du nicht mehr weißt, wo oben und unten ist, selbst wenn es dir geht wie Bruder Winston, mitten in der Nacht, du hast keine Orientierung mehr, Gottes Wort gibt dir Orientierung, denn er ist unser guter Hirte. Amen. Amen. Er ist bei uns, selbst im finsteren Tal. Wir fürchten uns nicht, präsenzorientierte, beziehungsorientierte Leitung. Und mein letzter Punkt, Apostelgeschichte 6, Vers 4. Es war die Entscheidung der Apostel. Es war eine wachsende Gemeinde, sie hatten viel zu tun und dann kamen die ersten Klagen. Die internationalen Witwen wurden vernachlässigt gegenüber den deutschen Witwen. Naja, es waren hebräische Witwen, so, nur nebenbei. Also, Konflikt. Und die Apostel haben eine sehr gute Entscheidung getroffen. Sie haben gesagt, wir müssen uns konzentrieren auf das Wichtigste, was uns wichtig ist. Und sie sagten, wir setzen Diakone ein und wir wollen weiter im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Und ich möchte gerne heute so abschließen und sagen, möchte ich einladen. Möchtest du ein Diener dieses Wortes werden? Gottes Wort nicht nur intellektuell meistern, nicht nur Gottes Wort verstehen und sogar vielleicht anderen lehren und anderen zeigen, wie es geht, sondern möchtest du heute dich verneigen vor Gottes lebendigem Wort und sagen, Herr, ich möchte gerne, dass du zu mir sprichst und nicht nur deine Lieblingsbibel stellen. Gott segne mir, meiner mich, meine heilige Dreieinigkeit. Sondern auch wenn Gottes Wort manchmal schwierig ist, manchmal kantig ist. Ja. Gottes Wort ist manchmal schwierig. Gottes Wort ist manchmal sperrig für unseren Verstand. Aber das ist, macht nichts, das mindert nicht die Autorität von Gottes Wort, sondern wir sagen, Herr, gib mir deinen Heiligen Geist, dass ich dein Wort verstehen kann. Aber nicht nur verstehen kann, sondern gib mir Kraft, dein Wort zu tun. Und je mehr wir Gottes Wort tun, desto mehr wird unser Weg klar und deutlich. Jakobus sagt, bleibt, wer ein Hörer des Wortes Gottes bleibt, wer nur Gottes Wort intellektuell hört, der schaut in einen Spiegel und kann sein Spiegelbild nicht erkennen. Es ist wie verschwommen. Unser Weg bleibt verschwommen. Bleib nicht nur Hörer des Wortes, sondern werde Täter des Wortes. Setz dieses Wort um in deinem Leben. Du sagst vielleicht, ich kann nicht vergeben. Dann heißt es aber im Wort Gottes, vergebt einander so, wie der Christus euch vergeben hat. Und wir merken auf einmal, Gottes Wort ist nicht nur eine Information, nicht nur eine Abitursprüfung, ich muss Gottes Wort gerecht werden, sondern wir merken auf einmal, Gottes Wort wie so eine Art Software ist und wir bekommen Fähigkeiten, die wir nie zuvor bekommen haben. Deswegen sagt der Computer auch dauernd, Update, hast du dein neues Update geladen, weil du kannst bestimmte Tätigkeiten am Computer nur machen, wenn du das neueste Update hast. Weißt du, als ich Christ wurde, ich habe geflucht als Ungläubiger. Selbst die Väter meiner Freunde haben gesagt, mit dem, den lädst du nicht mehr ins Haus ein. Der Mario, der flucht. Nicht wahr? Und das war mein Problem. Als ich Christ wurde, das ging nicht weg. Und der Teufel kam und hat zu mir gesagt, du wirst nie ein guter Christ werden. Du wirst nie es schaffen, so wie die anderen in der Gemeinde zu sein. Und dann heißt es in Epheser, und kein faules Wort komme über eure Lippen, sondern nur ein fruchtbares Wort, das dem anderen Gnade schenkt und das dem anderen ermutigt und aufbaut. Und dann war ich zuerst und gesagt, Gott, ich werde niemals schaffen, dein Wort zu erfüllen. Und dann hier half mir der Heilige Geist und sagt, mein Wort ist nicht eine Abitursprüfung. Du musst nicht aus eigener Kraft das Wort Gottes erfüllen. Mein Wort ist eine Befähigung. Und jedes Mal, wenn ich dann versagt habe, habe ich diesen Vers zitiert. Und ich merkte, wie Gottes Wort mich heilte, wie Gottes Wort mich befähigte und mich leitete, auf Gottes Wegen zu gehen. Ich würde gerne euch einladen, eure Augen zu schließen. Danke, Heiliger Geist. Danke, dass du hier bist. Vielleicht kann schon mal Johanna und das Team auch kommen. Ich möchte gerne heute eine Einladung geben. Und ich möchte eine Einladung geben für Menschen, die sagen, ich möchte gerne